Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Clubkulturausgabe mit Crazy Sonic und leicht krächzender Stimme. Einige Neuigkeiten haben in den letzten Wochen Wien bereichert. Verarmt hoffentlich nicht. Das Budget würde es ja zulassen. So wurde bekannt am 31. März, dass über das Vermögen der Tigger Entertainment GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet wurde. Das Unternehmen, bislang verantwortlich für die Organisation und Produktion von Musikveranstaltungen, ist aktuell ohne Personal, dafür aber mit einem Haufen Schulden. Der Auslöser, die kurzfristige Verlegung des Beat Patrol Festivals 2024 von Wien nach Linz. Ein Vertragsbruch, weil in Wien kein passender Veranstaltungsort gefunden wurde. Man könnte fast sagen, kein Platz für Beats in der Hauptstadt. Das habe ich letzten Sommer ja schon thematisiert. Das Festival wich also nach Oberösterreich aus, doch die logistischen und finanziellen Folgen waren massiv und jetzt ist die Firma insolvent. Gläubiger haben nun bis zum 6. Mai Zeit, ihre Forderungen anzumelden. Dann wird am 20. Mai bilanziert. Was ist noch da und wer bekommt was? Ja, noch übergeblieben sind natürlich einige Scherben, böse Nachrede und wie immer Feindschaften, denn wo Geld verloren wird, da hört sich die Freundschaft auch auf. Bereits im Vorfeld, das wissen wir auch noch vom letzten Jahr, hat ja dann das Fest mit Amelie Lenz nicht stattgefunden, das Rebellion Reef im damaligen, also im Gasometer, weil man munkelt, zu wenig Tickets verkauft wurden. Auch das ist ja ein bisschen Teil dieser Misere. Auch im Clubkosmos selbst sorgt ein sehr bekannter Name für Schlagzeilen, nämlich Ronny Petschig, einer der prominentesten Investoren des Landes, wurde von der WKStA angeklagt wegen Vorteilszuwendung. Konkret geht es um Luxusautos und Maßanzüge für den damaligen Finanzstaatssekretär Thomas Schmidt. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung, das muss ich auch hier sagen. Doch auch abseits der Justiz ist Petschig eine prägende Figur. Was hat das mit unserem Club zu tun? Podcast zu tun. Naja, es betrifft das Nachtleben insofern, dass der O-Club, früher bekannt als Albertina Bechars Passage, eine der exklusivsten Adressen des Wiener Nachtlebens mit internationalem Booking, wie man sie sonst kaum mehr findet, ihm gehört. Offiziell taucht Petschigs Name dort schon längst nicht mehr auf, weder im Clubbranding noch im Impressum. Doch ein Blick ins Firmenbuch zeigt, die Betreiberfirma gehört zu 100% Petschigs RPR, Privatstiftung, und über mehrere Gesellschaften hinweg hält er die wirtschaftliche Kontrolle. Wohl noch immer. Also Ronny Petschig ist schon noch de facto der Eigentümer des O-Clubs, wenn auch im Hintergrund, auch was, wenn das in den Medien nicht mehr so suggeriert wird, weil er ja auch selbst scheinbar kein Clubbetreiber sein wollte oder nicht als solcher bezeichnet werden wollte. Die operative Leitung liegt inzwischen bei einem professionellen Managementteam. Professionell, ja, kann man sagen. Geschäftsführer ist Daniel Ellis. Guter Mann, würden Stermann und Christian sagen. Doch man hört in der Szene immer wieder, dass auch ab und an familiäre Wünsche Einfluss auf das Booking nehmen. Ob das stimmt, das bleibt Spekulation. Klar ist aber, der O-Club funktioniert nur, wenn jemand, wie zum Beispiel Ronny Petschig, bereit ist, tief in die Tasche zu greifen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir wissen ja auch, dass früher Joachim Natschläger als Mitbegründer der Horst Group noch die öffentliche Figur hinter dem Club war. Gemeinsam mit Ronny Petschig hat er ja mehrere Lokale aufgebaut, vom Horst, damals noch über den O-Club, über den Hip-Hop-Club Inc. und dann auch noch die Cocktailbar Hannelore. Doch auch 2022 kam es hier zu einem Bruch. Auch ich habe da berichtet und Natschläger ist ausgestiegen und verfolgt nun mit der One Life Group eigene Projekte wie etwa den Meyer Garden, das Jolly Roger oder das Dum Dum. Ja, es ist kompliziert. Wir bleiben dran. Seit Natschläger nicht mehr an Bord ist, gibt es auf jeden Fall keinen operativen Mitgesellschaft mehr. Und das ist auf jeden Fall auch ein Faktum. Für kleine Aufregung sorgte unterdessen auch ein neues Format namens Nachtperlen, das auf Instagram auftauchte. In der Ästhetik irgendwo zwischen ORF Landesstudio und Weißdoku aus 2013 war plötzlich auch die grelle Forelle zu sehen in Location, die traditionell auf Diskretion und No-Camera-Policy setzt. Es ging darum auch um das tolle Soundsystem. Ich habe in der Zwischenzeit mit Wolfgang Sauter gesprochen, der das Ganze, wenn man so sagen kann, eingefädelt hat. Und auch wenn es vielleicht nicht alle begeistert, es überschlägt sich quasi selbst bei den Klickzahlen. Stand heute haben wir bereits 55.000 Klicks bei den Nachtbären. Ja, und so ist das eben. Das junge Publikum möchte eben schrille, kurze Formate und sich nicht mehr allzu lang vor quasi den Fernseher setzen und 10 Minuten etwas anschauen. Die Serie soll mit anderen Clubs, wo unter anderem Pro-Performance-Anlagen drinnen sind, fortgesetzt werden. Ja, wir sind gespannt. Mein heutiger Studiogast, und das ist jetzt sozusagen auch der Kern meines Podcasts, ist Benny Fleischacker. Man kann sagen, von draußen bis ins Konzerthaus, denn er ist mittlerweile Stammgast in dieser Sendung und einer der umtriebigsten Veranstalter des Landes. Sein bekanntes Projekt KSOT oder Kein Sonntag ohne Techno begann einst als kleine sonntagliche Daytime-Party. Was als Offspace-Event in Simmering und am Koblenz lief, ist heute ein österreichweiter Brand mit Events in Graz, in Linz, in Salzburg, in Kitzbühel und dann auch ab diesem Sommer aufboten am Wörthersee. Am Attersee gab es ja letztes Jahr schon eine und in Wien, wir erinnern uns, gab es ja auch schon viele, nur da gibt es gerade kein Boot. Darüber werden wir uns auch noch unterhalten. Die Marke steht für Community, Detailverliebtheit und einen Sound, der irgendwo zwischen treibend und traumwandlerisch liegt. Auf jeden Fall ist es kein echter klassischer Hard-Techno-Club, aber es kommt natürlich Techno vor und Penny zeigt, dass man auch mit authentischer Handschrift und ohne Superstar-Bling-Bling erfolgreich sein kann. Und sein neuester Coup, das war das KSOT im Konzerthaus Wien. Mit einer Zusammenarbeit mit dem Wave Festival Vienna. Techno im ehrwürdigen Haus der klassischen Musik und das ohne Stilbruch, sondern mit Feingefühl. Ein musikalischer Schulterschluss statt Clash der Kulturen. Wir sprechen heute über Expansion, Verantwortung, Herausforderungen und über die Frage, was Wien-Szene jetzt wirklich braucht. 5 Jahre gibt es ja meinen Podcast schon und auch du, mein lieber Studiogast Benny, hast das 5. Jubiläum hier. Servus.
Servus, Rudi.
Aber einen Mann wie dich muss man öfter bringen. Und du hast auch Jolly Joker Matthäus mitgebracht. Hallo.
Hallihallo.
Produktionsleiter. Stimmt das?
Wenn man so will. Richtig. Okay.
Ja, lieber Benny, 5-mal warst du schon hier. So viele Sachen magst du schon. Und jetzt beginne ich gleich mit was ganz Neuem. Du bringst Kein Sonntag ohne Techno ins Wiener Konzerthaus. Ein Ort, den nicht viele oder nicht sehr viele mit Clubkultur verbinden. Es gab schon Kruder Dorfmeister dort, wie wir wissen. Wie kam es dazu?
Ja, die Konzerthaus-Kooperation ist, würde ich mal sagen, so das Outstanding Special für dieses Jahr. Tatsächlich ist es eine Marketing-Kooperation mit dem Haus, wo quasi das Konzerthaus auch mal geöffnet werden soll, abseits von den ganzen Konzerten, die dort stattfinden, auch für jüngere Leute zugänglich gemacht werden. Wir haben dann ein Konzept gemeinsam mit ihnen entwickelt, wo wir im großen Saal mit den Wiener Philharmonikern ein klassisches Konzert spielen und dann im Foyer unten und im Schubertsaal mit unserem Sound, mit cooler Dekoration das Ganze einfach ein bisschen neues Licht rücken.
Das heißt, die Party ist dann nicht im Konzerthaus selbst, sondern im Foyer?
Genau, also es ist ein Mix aus dem Ganzen. Wir bespielen schon einen der historischen Säle, eben den Schubertsaal oben. Wir können den großen Saal nicht voll und ganz für die Party nutzen, einfach weil dort das ganze Orchester aufgebaut ist und Sitzreihen installiert sind. Aber wir nutzen das Foyer, das unten im Jugendstil gebaut wurde. Richtig schön, ganz verspiegelt. Da kommen Palmen rein, da kommt eine wunderschöne Void-Anlage rein. Also das wird schon auch richtig nice.
Und wie viele Personen dürfen dann da rein?
Genau, also das haben wir im Zuge von der ganzen Bewerbung auch immer wieder anpassen müssen. Im Konzert sind sie grundsätzlich sehr, sehr streng, was die Auflagen angeht, was Fluchtwege angeht, was die Kapazitäten angeht. Und es ist auch nicht so einfach, aus einem Konzerthaus, das ja eigentlich doch eher für Sitzkonzerte gedacht ist, jetzt auch in mehreren Bereichen gleichzeitig Musik zu machen. Also in dem Fall war es am Anfang auf 800 Personen limitiert. Der Zuspruch war aber dann doch so groß, dass wir jetzt auf 1250 Personen raufgehen konnten.
Das heißt, das Ganze ist schon sold out?
Das Ganze ist bereits sold out, genau. Es gibt nicht einmal eine Abendkasse mehr, einfach weil die Auflagen da sehr, sehr streng sind.
Das heißt, wir können ja nichts mehr verlosen.
Wir können tatsächlich leider auch nichts verlosen. Also, das tut mir leid.
Aber du hast mir im Vorfeld gesagt, es wird wahrscheinlich wieder eine Wiederholung geben.
Genau, also das ist jetzt mal ein Testballon, auszuloten, wie funktioniert das. Es ist ja nicht nur von uns ein Event zu sagen, wir machen da Sound und wir machen da was, um quasi für uns einen weiteren Termin zu haben, sondern es ist ja auch eine Kooperation mit dem Konzerthaus und es soll auch für beide Seiten funktionieren. Das müssen wir uns in dem Fall jetzt einfach mal anschauen. Das Ganze wird dann, muss ich mal, evaluiert, aber es wird zu 99% einen weiteren Termin geben.
Wir wissen ja, im Laufe unserer 5 Podcasts hat es ja auch schon Sachen gegeben, das besprechen wir später noch, die ja leider verblichen sind.
Ja.
Rechnest du oder schrägstrich ihr auch mit kritischen Stimmen, die Techno in einem Konzerthaus als unpassend empfinden, oder ist das mittlerweile überholt?
Ich glaube, mittlerweile hat sich, also das kann ich nur aus einer ganz persönlichen Perspektive beurteilen, es hat sich, glaube ich, einfach die komplette elektronische Musikszene und das Ganze drumherum geändert. Es ist mittlerweile wahnsinnig wichtig zu zeigen, wo man spielt, wie das Ganze aufgezogen ist, mit Special FX und LED Wall und was weiß ich was, alles was dazugehört. Und ich denke, dass gerade da auch neue Locations einen extrem wichtigen Faktor dazu beitragen, wie erfolgreich eine Veranstaltung ist und wie der Zuspruch am Ende des Tages bei den Leuten ist. Ich denke, immer wieder was Neues nachzulegen, ist sehr, sehr wichtig mittlerweile. Und das eigentlich irgendwie auch das Um und Auf, mit dem wir, ja, ich sage jetzt auch ein bisschen zu kämpfen haben, immer wieder was Neues zu präsentieren.
Ja, stimmt. Das heißt, du hast die Antwort jetzt selbst gegeben, Techno oder die Musik, die ihr spielt, die muss sich immer wieder neue Räume erobern, um relevant zu bleiben, ohne dabei die Wurzeln zu verlieren. Kann man das so?
Ja, man kann es schon so sagen. Tatsächlich, das Konzept bei uns ist ja doch irgendwie auch ein bisschen abgewandelteres. Also wir versuchen uns ja an die Location immer anzupassen. Ich würde sagen, kein Sonntag ohne Techno hat sich irgendwie in die Richtung zu so einem Format entwickelt, Location first. Also das heißt, wir schauen, dass wir eine Location finden, auftreiben, genehmigen und dann das Ganze in einen coolen Kontext packen und natürlich immer wieder was Neues präsentieren. Und da müssen wir natürlich auch Abstriche machen beim Sound, wir müssen Abstriche machen, was die Anrainer betrifft, wir müssen Abstriche machen, was die Eigentümer betrifft. Also das Ganze ist immer sehr angepasst an die Location und dementsprechend schauen wir, dass das einfach auch am Ende des Tages passt, weil wir wollen die Sachen langfristig machen und das ist für uns eigentlich das Allerwichtigste.
Und die Führung des Konzerthauses ist ja da scheinbar relativ offen. Es hat ja eben schon so ähnlich, also ich meine natürlich Kruder Dorfmeister nicht vergleichbar mit Kein Sonntag für Techno, aber es ist zumindest, sie sind offen für Künstler aus dieser Ecke und Musik aus dieser Ecke.
Genau, also grundsätzlich das Haus ist eigentlich sehr, sehr offen. Das haben wir auch im Zuge vom Booking dann rausgefunden. Also wir haben auch ein paar Vorschläge bekommen, die eher in die Richtung Hard-Techno gehen. Wir haben das einfach mal angesprochen, haben gesagt, da gäbe es eben diesen Pool, aus dem wir Artists aussuchen können. Und grundsätzlich war da nicht ein Nein, das wollen wir auf gar keinen Fall, sondern aha, cool, dann hören wir da mal rein. Also das war eigentlich das Feedback jetzt auch vom Sound her, wo wir gesagt haben, grundsätzlich eigentlich sehr cool, weil das erwartet man sich ja dann doch nicht von der Location.
Wer spielt denn da eigentlich?
Bei uns spielt der Christoph, also quasi wir bespielen einen Teil mit Residence, die Izzy und der Pate von Tasteless, die bekommen oben den Schubert-Saal, das ist wunderschöner Saal in Gelb, wird auch komplett umdekoriert. Die Chiara von ehemals die Girls gemeinsam und der Marc, der Dotpunkt.
Alles klar. Sehr spannend. Du hast ja oder bist ja eigentlich oft bekannt dafür, dass du die Line-Ups eigentlich nicht immer bekannt gibst oder erst sehr, sehr spät bekannt gibst. Ist das, weil das so ein Überraschungseffekt sein soll und die Leute nicht zuerst auf die Line-Ups schauen sollen und dann auf sie wählen?
Ja, nicht zwingend. Also grundsätzlich versuchen wir mit der Veranstaltungsreihe mehr auf die Location einzugehen und auch wirklich die Location in den Vordergrund zu stellen. Ob es jetzt das Schloss Kobenzl ist oder ob es Dom im Berg ist oder die Schiffpart ist. Wir versuchen eigentlich mehr die Experience über das ganze Jahr in den Vordergrund zu heben und gehen bewusst auch mit den Lineups relativ kurzfristig raus, weil wir auch einfach mal antesten wollen, wie funktioniert das im Vorfeld, wie ist das Feedback auch von den, sag jetzt mal, Eigentümern oder von den Betreibern von der Location und dann starten wir das Booking. Es ist jetzt nicht so, dass wir eine Woche davor das Booking machen, aber es ist dann doch relativ kurzfristig davor. Bei vielen Locations ist auch einfach das Produktionsthema, die behördlichen Wege viel langwieriger, sodass wir uns, ich sage jetzt mal, zu einem Drittel auf die ganzen Behördengeschichten fokussieren, dann auf die Bewerbung vom Event und dann der Rest ist sozusagen für die Vorlaufzeit das Booking.
Gehen wir weiter zu deinen Wien-Plänen. Wir haben ja einiges zu besprechen. Du bist ja mittlerweile auf der Tour de Autriche unterwegs. In Wien hast du in den letzten Jahren dich sehr erwärmen können fürs Schloss Cowenzl. Noch unter Bernd Schlachers Zeiten, jetzt unter der Donhauser Group. Wie sind da die Pläne?
Genau, also mit dem Schloss Cowenzl haben wir eigentlich sozusagen unsere größte Location in Wien gefunden. Es hat auch eine Zeit lang gedauert, bis wir da wirklich das komplette Geländekonzept auf den Level gebracht haben, wo es jetzt ist. Das heißt, die komplette Außeninfrastruktur haben wir mehrfach angepasst. Die Location per se, muss man dazu sagen, ist ja jetzt nicht für Clubbings gedacht oder für große Musikveranstaltungen, sondern sie ist primär für Kundenpräsentationen, Hochzeiten,
Firmen-Events,
Wein-Events. Also ich glaube, grundsätzlich sind sie auch anders aufgestellt. Das merkt man auch einfach an der räumlichen Gestaltung und wie das Ganze und mit wie viel Effort und wahrscheinlich auch Kapital das Ganze entwickelt worden ist. Also es braucht wirklich ein vernünftiges Konzept und das haben wir über die letzten Veranstaltungen und Jahre entwickelt. Das heißt, Toiletten muss man aufstocken, Außenzäune, Außeninfrastruktur muss man aufbauen, man muss ein vernünftiges Wayfinding bauen. Es reicht auch nicht, die Innenbereiche allein zu bespielen, dafür sind sie dann auch nicht ganz ausgelegt. Das heißt, die Garderobe müssen wir oft in Zelten aufbauen. Das heißt, wir müssen extra einen Zeltbauer kommen lassen, damit wir die vielen Jacken, die von den ganzen Leuten auch anfallen, unterbekommen. Das Ganze ist indoor nicht möglich, dementsprechend bauen wir es immer ins Glashaus an. Wir haben eine eigene Einlasssituation entwickelt, wo wir über den hinteren Bereich vom Schloss ein vernünftiges, ich sage jetzt mal, einen Bodycheck und alles machen können. Dafür braucht es wieder Strominfrastruktur, dafür braucht es wieder Beleuchtung. Also es ist schon mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Das fängt beim Müll an. Es gibt ja dort de facto 2 Tonnen. Wir müssen das Ganze halt wirklich fit machen für eine Großveranstaltung. Da gehört halt auch ein Abfallkonzept und so weiter dazu. Aber wir haben da eine Location gefunden und ich würde sagen auch ein Konzept, ein vernünftiges entwickelt, mit dem das sehr, sehr gut funktioniert.
Es hat ja da letztes Jahr dann auch wieder Gerüchte gegeben, dass es dann wieder mal zu laut gewesen sein soll und dass dann sofort wieder die Anrainer im 19. Bezirk Sturm gelaufen sind. Dann hieß es aber, das war jetzt gar nicht ihr, sondern andere Veranstalter. Was kannst du dazu sagen?
Genau, also wir sind bei den Veranstaltungen, also es gibt bei uns immer ein Veranstaltungskonzept, das ist in Absprache mit der Landespolizeidirektion. Wir reichen das vernünftig ein und wir haben, muss ich jetzt auch einfach auf Holz klopfen, das Glück, dass wir über die Jahre immer wieder mit den gleichen Personen zu tun gehabt haben und in dem Fall uns auch nichts zu Schulden kommen lassen. Also es ist ja immer die Frage, Lautstärke ist das eine, aber ich glaube, das viel wichtigere Thema ist, passiert bei den Veranstaltungen was? Und wir haben, würde ich jetzt mal sagen, einen wirklich guten Track Record, um es so zu sagen, sowohl bei der Rettung als auch bei der Polizei. Wir haben zu Silvester keine einzige Behandlung, keinen einzigen Zwischenfall und das Feedback ist da einfach wirklich, wirklich mehr als positiv.
Ja, ist mir lustigerweise auch in Linz aufgefallen, wir kommen noch dazu, aber mir kommt das Publikum sehr brav vor eigentlich. Also nicht
ist es tatsächlich,
so diese orgiastischen Zeiten scheinbar ein bisschen vorbei. Das merkt, da könnte man jetzt auch noch später drüber reden, ob die Leute weniger trinken. Aber ich möchte noch ein bisschen dabei bleiben jetzt. Also du hast geplant 3 Events wieder am Cowenzl.
Genau, es wird 3 Events geben. Es gibt zum einen den tanzenden Mai, also Maibaum aufstellen auf elektronische Musik und Hip.
Weißt du eigentlich, wo der Maibaum, wie das Maibaum aufstellen zu verstehen ist?
Nein, nicht wirklich.
Ein bisschen frivol gedacht.
Okay, verstehe schon. Ja, also das wird auf jeden Fall ein Fixpunkt im Jahr, genauso wie der Pfingstsonntag und Silvester.
Okay, also diese 3 Termine stehen. Bei 2 davon soll es ja warm sein. Das heißt, Spaziergänge erwünscht und erlaubt. Silvester war es ja heuer bitterkalt. Wie handelt sich das dann mit dem Transport? Da war es ja auch im Jahr davor, glaube ich, ein bisschen ein Drama. Zumindest haben mir das einige Leute erzählt. Hat sich das in den ersten Stunden des heurigen Jahres, hat sich das gebessert?
Ja, also natürlich, die Location hat einen super Ausblick über die Stadt, den gibt es halt einfach nicht im 7. oder 8. Bezirk.
Oder auch nicht bei Nebel, war es neblig eigentlich im Silvester?
Ja. Wir haben im Wetter jetzt nicht so ein Glück gehabt wie im Sommer, aber wir können das Wetter einfach nicht beeinflussen. Und so ist das halt leider auch. Wir sind im grünen Bereich der Stadt, wir sind erhöht und da hat man halt auch andere Witterungsverhältnisse.
Wie die Skispringer sagen, es ist ein Freiluftsport.
Richtig.
Gut, also man muss sich da ja vorbereiten einfach. Ja?
Man muss gut vorbereitet sein und man muss tatsächlich auch, und da geht das ganze Infrastrukturthema auch nochmal weiter. Der Kobenzl ist zwar gut erreichbar über die Höhenstraße und die ist auch gut ausgebaut und von zwei Seiten befahrbar, aber es ist dann doch das Thema öffentliche Anreise ist wahnsinnig schwierig, weil der Bus auch nicht so lange fährt. Wir haben dann für Silvester einen Shuttle-Bus eingerichtet, der von Heiligenstadt raufgependelt ist. Und das hat sich eigentlich sehr gut bewährt und funktioniert sowohl für die Hinreise als auch für die Abreise. Also zumindest in dem Zeitfenster bis 22.30 Uhr. Danach steht die Höhenstraße komplett. Und dann wieder ab circa 13:30.
Alles klar. Ja, dann muss man halt bis 13:30 feiern. Ne? Ja. Du hast dir dann gleich drauf am 5. Jänner im Volksgarten was nachgelegt. Das war auch ambitioniert. Gibt's Ich weiß es ja leider aus eigener Erfahrung, dass dann so nach Silvester in meiner Bubble der Feierdrang ziemlich nachlässt. War das spürbar?
Also wir haben es auf jeden Fall gespürt. Das ist jetzt nicht der Termin, wo 3000 Leute kommen. Der Termin ist aber auch bewusst so gewählt worden. Man muss sich einfach den Jahreskalender anschauen. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten für einen Sonntag auch wirklich in die Nacht rein ein Projekt umzusetzen. Da braucht es einfach einen Feiertag. Und in diesem Fall ist der Feiertag kurz nach Silvester gewesen und glücklicherweise auf einen Montag gefallen. Also haben wir die Chance sozusagen genutzt und haben, ja, ich würde jetzt auch einfach mal sagen, einen Tag da bespielt, der wahrscheinlich auch so sehr, sehr schwierig zu bespielen gewesen wäre.
Das sicher. Aber kein Sonntag ohne Techno ist jetzt ja auch nicht immer am Sonntag, aber planmäßig oft am Sonntag.
Genau, also wir versuchen natürlich einfach aus der gerade beschriebenen Situation heraus, dass es nicht so viele Sonntage gibt, die bespielbar sind, auch ein bisschen auf andere Termine auszuweichen. Das heißt, mit unseren Bootprojekten am Wörthersee und am Attersee versuchen wir das bereits, die entkoppeln wir vom Sonntag. Das hat aber jetzt nicht nur die, also das würde wahrscheinlich super funktionieren, einfach weil es eine Tourismusregion ist und da grundsätzlich viele Leute im Sommer da sind. Das hat eigentlich eher logistische Gründe für uns, was die ganzen Anlieferungen, ich sage jetzt mal von der Gastro und von der Technik betrifft, was die Retouren von Getränken angeht. Also das ist einfach an einem Sonntag wahnsinnig schwierig zu organisieren mit Zwischenlagerungen, gerade an Seen, wo es eigentlich gar keinen Parkplatz gibt, wo man nicht zufahren kann, wo man auch nichts stehen lassen kann. Das war eigentlich so, dass, also aus dem heraus ist die Überlegung entstanden. Mhm. Fürs kommende Wochenende bespielen wir auch in Salzburg wieder das Franziskischlössl. Das fällt auch auf einen Samstag, aber auch genau aus diesen Gründen, was die Logistik angeht.
Okay, also kein Sonntag oder kein Wochenende ohne Techno.
Sozusagen.
Bleiben wir noch ein bisschen in Wien. Wir haben jetzt den Kobenzl. Wird es sowas im Volksgarten auch wieder geben? Unregelmäßig wahrscheinlich, ne?
Sehr unregelmäßig und es soll ja auch immer spannend bleiben.
Soll immer spannend. Alles genau. Verrätst du ja nicht, aber was verrätst du schon jetzt? Wir haben das Konzerthaus und wir haben den Kobenzl. Gibt es noch was?
Ja, wir sind auch in Graz an einer neuen Open-Air-Location dran für dieses Jahr. Für nächstes Jahr wird noch eine viel größere dazukommen. Das ist jetzt auch schon fix, das kann man auch schon so sagen. Genau, in Salzburg bauen wir das Ganze weiter aus. Also wir haben mit dem Franziskischlössl wie so unseren ein bisschen eine Homebase geschaffen. Wir haben auch dort einen relativ guten Anschluss an die Kollektive gefunden, die jetzt im regelmäßigen Austausch wieder in Wien und Salzburg spielen. Also wir versuchen da so ein bisschen eine Connection aufzubauen vom Westen nach den Osten. Und da kommt auch eine neue Location dazu, voraussichtlich mit nächsten Jahr dann noch eine zweite. Also wir sind sozusagen immer wieder auf der Suche, was Neues aufzutreiben.
Ich hatte eigentlich vorher Wien gemeint, aber jetzt hast du es schon vorweggenommen. Noch die Abschlussfrage, gibt es in Wien noch eine andere? Du verraten magst.
Ich kann sie nicht verraten.
Du kannst sie
nicht. Einfach, weil wir noch nicht so weit sind mit der Planung. Aber es gibt eine Fläche, es gibt eine Location, die auch in meinen Augen wahnsinnig viel Potenzial hat und nach behördlichen Erstgesprächen auch wirklich tauglich ist. Ja, ich kann dazu noch nicht viel sagen, weil es einfach zu unkonkret
ist. Das wird dann der sechste Podcast.
Aber ich komme gern zum sechsten Podcast und da können wir dann drüber sprechen.
Es hat aber was mit was Größerem zu tun wahrscheinlich.
Es hat auf jeden Fall mit was Größerem zu tun. Also im ersten Step soll es soll natürlich vernünftig organisch wachsen. Das ist für uns.
Darf ich das F-Wort sagen?
F.
Wie Festival.
F wie Festival, es kommt recht gut hin.
Okay, Lassen wir das noch geheim. Alle, die zuhören, werden ihre Augenspitzen oder Ohrenspitzen, die Augen aufmachen und die Ohrenspitzen, denn es wird nicht zu übersehen sein. Jetzt kommen wir dann zu den Bundesländern. Da bist ja du jetzt eingestiegen im großen Stil und hast es ja bereits gesagt, Salzburg, Graz und auch Linz. Und das Witzige ist, was mir aufgefallen ist, das laufen dann oft gemeinsam mit Wien an den, sage ich mal, an den wichtigen Tagen wie Halloween oder auch Silvester zeitgleich kein Sonntag ohne Techno-Events und zumeist ohne große Headliner. Wie schafft ihr es, an mehreren Orten gleichzeitig den ähnlichen oder gleichen Vibe zu erzeugen?
Ja, wir sind tatsächlich, was die Bundesländer angeht, auch ein bisschen nach dem, sag ich mal, statistischen Following gegangen. Also wir haben über die letzten Jahre evaluiert, was für neue Städte könnten eigentlich potenziell dazukommen. Und dann haben wir zuerst gesehen, Graz wächst gerade sehr stark an. Das Gleiche war mit Linz der Fall. Und eigentlich aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, dass es nicht so viele Termine gibt, wo man keinen Sonntag ohne Techno auch in andere Bundesländer bringen kann, sind wir dann auf die Termine gegangen, wo es einen Feiertag am Montag gibt und versuchen da das Marketing einfach aufzusplitten und mit gleichem Effort in alle Locations reinzugehen, also mit super Soundsystem, mit richtig eigenen Lichtkonzepten.
Manche haben ja schon das Soundsystem drin, nehme ich an.
Nicht alle.
Also die Postgarage in Graz hat es natürlich.
Der Dom hat noch dazu wirklich ein sensationelles Soundsystem. Okay. Das ist wirklich, wirklich, ich glaube auch eines der besten, das ich in Österreich je gehört habe. Bei der Tabakfabrik ist es tatsächlich eine reine Off-Location, wo wir, du hast das ja zu Halloween gesehen, wirklich von Grund auf alles aufbauen. Mhm. Und es ist auch tatsächlich mit der Terminwahl, es ist auch immer so, das Ganze muss überschaubar bleiben. Also wir sind jetzt mittlerweile, das Team ist gewachsen, es bin ja nicht nur noch ich und der Matthäus, sondern wir haben ja wirklich auch viele Leute, die an den Projekten mitarbeiten.
Gibt's da, hast du fix angestellt?
Wir haben teilweise fix Angestellte, das hat einfach auch je nachdem zu tun, wie wir die Personen dann anmelden. Aber mittlerweile ist einfach Mitarbeiterverantwortung dazugekommen. Also das Ganze wächst und wächst und wächst. Und so kann man auch mehrere Locations, mehrere Bundesländer an einem Termin abwickeln.
Mhm, super. Ja, du hast es schon genannt, Salzburg ein Schlüssel, das Franziskischlüssel. Mhm. Und in Graz haben wir es gesagt, ist es der Dom meistens. Mhm. Ach, die Boga war es, glaube ich, auch schon.
Postgarage war es genauso.
Und in Linz die Tabakfabrik. Ja. Weitere Hauptstädte geplant? Ich meine, da haben wir ja nicht mehr so viel, wo sich's auszahlen würde. St. Pölten wird es wahrscheinlich jetzt nicht so interessant sein. Das Burgenland, ja, mal schauen.
Also wir haben ja tatsächlich Anfragen auch von Locations im Burgenland und auch in Niederösterreich. Da gibt es gerade in Niederösterreich richtig coole Schlösser, wo man was machen könnte. Man muss sich dann immer die Frage stellen, schaffen wir das logistisch überhaupt in eine Location hineinzugehen?
Grafeneck fällt mir.
Zum Beispiel, ja. Wunderschön. Ja. Ist aber, glaube ich, auch dann etwas zu entlegen, dass wir da wirklich auch genug Leute
gibt's
hinbekommen.
Gibt es etwas, was zu entlegen ist, wo deine Leute nicht hinkommen?
Also ich glaube, irgendwo da, wo die Schnellbahn dann schon 45 Minuten in eine Richtung gefahren ist, da wird es dann für die Leute wahrscheinlich schwieriger hinzukommen. Ich glaube, es geht ja gar nicht mal so sehr um, wie komme ich da hin. Also ich glaube, die Motivation ist ja gerade bei den jungen Leuten extremst groß, was Neues zu erfahren. Und ich kann das auch nur von mir damals sagen, ich habe mich überall hingesetzt, da bin ich hingefahren. Und wenn das ein Festival im Nirvana war, dann war das spannend. Also ich glaube, grundsätzlich ist die Motivation richtig groß, dass Leute wohin fahren, wenn es was Neues ist, wenn es cool ist. Ich glaube, der Heimweg ist dann eher das, was für die Leute kompliziert ist.
Zwurs wird schwierig. Aber ja. Es gäbe noch Innsbruck, aber ja auch noch eine Großstadt. So ganz weit im Westen oder in den Westen hast du dich nicht vorgewagt, aber zum Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist es noch nicht gewesen, aber wo er ausgesprochen wird es gewesen sein, nämlich ein Festival in Kitzbühel.
Genau.
Sound Escape.
Da sind wir als Promoting-Partner sozusagen dabei. Das Festival ist jetzt nicht von uns direkt, ist aber in Kooperation mit dem Tourismusverband von Kitzbühel. Und wir haben uns richtig groß gefreut, weil wir haben ewig gegrübelt, wie wir denn eigentlich den Schritt nach Tirol schaffen können. Ich meine, wir sind jetzt in Oberösterreich mit den Bootspartys und der Tabakfabrik gut vertreten, genauso wie in Salzburg. Aber irgendwie darüber hinaus, da fehlt auch einfach, sag ich jetzt mal, der persönliche Bezug, weil es ja doch relativ weit weg ist. Und man kommt da auch nicht so schnell vorbei, um sich da einfach Locations anzuschauen. Und dann war es so, dass wir die Anfrage bekommen haben und wir das als richtig coole Chance gesehen haben, einerseits ein richtig cool kuratiertes Festival mit zu promoten, aber auch für uns eine Daytime-Party auf 1500 Meter oder 1600 Meter mitten auf dem Jufen oben zu machen. Mhm. Und das war für uns einfach richtig cool. Wir haben ja auch tatsächlich, es war größer angekündigt, dass wir es tatsächlich auch umsetzen konnten. Wir haben ja so einen kleinen Ableger zu Kein Sonntag ohne Techno, das Frost heißt. Mit dem wollen wir genau in die Skigebiete hinein und Daytime-Partys dort organisieren. Für uns ist es nur so, wir haben mit Silvester und den Winterprojekten oder beziehungsweise Herbstprojekten mit Halloween doch ein bisschen den Umfang, wie aufwendig das Ganze ist, unterschätzt und dementsprechend wird es wahrscheinlich bei 3-4 kleineren Geschichten, beziehungsweise gar nicht mal so kleinen Geschichten, bleiben. Wir haben ja einen Stop mit dem Fat Ice Race gehabt in Zell am See. Das bauen wir nächstes Jahr auch nochmal weiter aus und über den Sommer wird da auch nochmal auf dem Mankai, das ist am Großglockner, eine richtig coole Hütte, wo man mit dem Auto rauffahren kann. Mhm. Da wird auch noch was dazukommen, aber das werden wir dann schon sehen.
Solche Sachen sind ja dann auch ein bisschen kulturelle Gratwanderung oder sind es konsequente Expansion?
Ja, also ich verstehe natürlich, Kultur ist dann in den Bundesländern auch immer ein bisschen anders zu definieren und anders aufzufassen. Das haben wir einfach gesehen, wenn wir mit dem Tourismusverband sprechen. Es geht nicht primär darum, was jetzt quasi, wer jetzt da spielt und wie der Sound ist, sondern es ist halt leider so, denen geht es primär um Nächtigungszahlen. Also das sind auch Themen, die uns dann immer, je weiter wir natürlich von Wien wegkommen oder von den Spots, wo Clubkultur auch einen wirklich hohen Stellenwert hat, das sind dann plötzlich einfach andere Themen, mit denen wir konfrontiert sind. Ich denke, man muss da auch ein bisschen flexibel sein, wenn man auch wirklich präsent sein will dort, dann muss man da auch einen guten Kompromiss finden aus dem
Ganzen. Sicher, da muss man einen Kompromiss finden. Aber am Ende ist es dir wahrscheinlich trotzdem wichtig, dass die Szene authentisch bleibt, zumindest dann die jeweilige. Man kann ja dann nicht mehr von der Szene sprechen, weil es werden ja nicht Tausende aus Wien folgen, sondern es werden wahrscheinlich auch viele Lokale hinkommen.
Oder? Genau, also es ist dann, wir haben es eigentlich an den Schiffpartys am Attersee richtig gut gesehen. Wir haben mit dem ersten Run, würde ich mal sagen, 99% Wiener gehabt. Das waren auch einfach viele Freunde, die dann vorbeigekommen sind. Das Schiff ist jetzt nicht das Größte, also das war relativ schnell voll.
Deren Familien Häuser am Attersee haben.
Ja, oder einfach aus der Umgebung sind, wo Großeltern aus Oberösterreich sind oder aus Salzburg sind und da dann einfach ein Wochenende auch bei der Family verbringen. Genau, da haben wir das dann relativ gut gesehen. Wir haben 3 Fahrten letztes Jahr gemacht und es ist dann eigentlich immer lokaler geworden, das Publikum, was ja grundsätzlich super ist, weil für uns ist ja eigentlich genau das Ziel. Wir wollen ja eigentlich, wenn wir wohin kommen, jetzt nicht Leute durch ganz Österreich sozusagen von Wien aus nach Tirol bringen, wobei vielleicht da sind sie noch eher vor Ort, aber es geht ja eigentlich darum, auch wirklich lokal was zu machen und da auch für die lokale Szene und für den, sag ich mal, lokalen Tourismus und alle Leute, die da vor Ort sind, ein Fun-Erlebnis zu generieren.
Jetzt die nächste Frage, die du auch schon erwähnt hast. Du bist ja auch ein Seebär geworden. Das Ganze hat begonnen auf der Donau, auf unserer heißgeliebten MS-Stadt Wien, die es ja nicht mehr gibt, leider.
Leider, ja. Also gibt es schon noch.
Sie liegt in Budapest, meiner Info nach, und ist dort ein festgezurrtes Café.
Ja.
Und unser Freund Janosch, der ist irgendwie nicht mehr so interessiert an Bootspartys. Oder gibt es da schon wieder offene Türen?
Also wir haben tatsächlich immer wieder relativ unkonkret darüber gesprochen. Es gibt, ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten. Es hat sich einfach die Eigentümerstruktur bei den Schiffen in Wien geändert. Ja. Und gerade jetzt mal für einen Sonntag wird es, glaube ich, schwierig sein, weil das ist einfach der Wachau-Trip. Und da müsste man das Wachau-Programm etwas umstrukturieren. Aber ich würde es nicht komplett ausschließen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man da auch wirklich ein gutes Konzept auf den Tisch legt und an dem werden wir sicher feilen, dass da auch eine Chance besteht,
dass das nochmal
Schiffstüren
aufgehen.
Richtig, ja.
Aber du hast ja dann gedacht, wenn die Donau nichts wird, gehen wir woanders hin. Du hast es erwähnt, der Attersee, der Wörthersee wird es jetzt. Mhm. Wie läuft das da? Ich meine, ich kenne ja den Wörthersee ein bisschen und auch den Attersee ein bisschen. Die Schiffe sind ja nicht so groß dort. Ich meine, die MS-Stadt Wien, da konnte man ja 500 plus rauf tun und konnte kalkulieren. Bei diesen Booten, da sind wir ja bei 200 oder so. Ja.
Genau, also das Ganze spielt sich irgendwo im Bereich von 200 bis, sagen wir mal, 300 Personen ab. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Einzugsgebiet jetzt auch nicht das größte ist. Also wir haben jetzt keine Stadt Wien, wo junge Leute en masse vor Ort sind und nur darauf warten, Zeiten, dass auf der Donau wieder mal ein Dampfer fährt mit geiler Musik. Und dementsprechend passt das von der Größe eigentlich ganz gut. Wir splitten die Fahrten ja auch noch ein bisschen auf. Also wir fahren dieses Jahr etwas öfter am Attersee und am Wörthersee dreimal. Und so kommen wir eigentlich auf ein halbwegs gutes Besuchervolumen.
Was zahlt dann der Besucher? Was das ungefähr?
Ja, also Schifffahrten sind halt einfach teuer. Das hat einfach mit der hohen Miete von dem Schiff zu tun. Es fallen halt leider auch die gleichen Kosten an wie bei jeder anderen Veranstaltung. Ob es jetzt Security-Team ist, ob es Technik ist, ob es Logistik ist. Also dementsprechend sind die Bootpartys jetzt keine Geschichte, die man mit 15 Euro Eintritt umsetzen kann. Die Karten werden irgendwo zwischen 30 und 40 Euro liegen.
Ach, das ist ja genug, Roman. Damit, glaube ich, werden Sie leben können, denn das kostet ja bald einmal ein Seetrip. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zurück nach Wien und zu deinen Ideen. Also wir haben schon vorher angekündigt oder angesprochen, das große Konzept von dir ist nicht mehr teure Star-DJs zu buchen, sondern eher auf die Community zu setzen. Ist das deine grundsätzliche Zukunft? Wirst du nie mehr große Acts buchen? Weil das hast du ja einstmals gemacht unter deinem anderen Clubband. Wie hieß der noch?
Makro.
Ja. Gibt es den übrigens?
Nein. Also den
begraben.
Ist begraben.
Schublade.
Ich glaube, da wurde viel getestet. Da ist viel ausprobiert worden, auch was mir musikalisch wahnsinnig gut gefallen hat. Ob es Midland war, Palms Tracks vor Ewigkeiten, ein UFO, Chiasmus, noch in einem kleineren Setup. Ich glaube, da haben wir viel ausprobiert und viel getestet, aber summa summarum muss man dann einfach sagen, der Aufwand ist enorm. Ich bin auch einfach nicht mehr, also was jetzt einfach den kompletten E-Mail-Verkehr geht, was dann das ganze Advancing angeht. Also das ist doch mit irrsinnig viel Aufwand verbunden, der sich dann einfach auch nicht mehr so zurückkommt. Und ich glaube, ein anderer Faktor, der da jetzt noch einfach über die Jahre dazugekommen ist, es hat sich so schnell geändert, die Musik. Und ich würde mich nicht als einen guten Booker bezeichnen, also zumindest was das internationales Booking angeht. Das ist einfach schwierig geworden, es hat sich geändert. Und ich glaube, da müsste man jemanden finden oder vielleicht kann das jemand in der Zukunft machen, der einfach da tiefer drinnen ist und das besser versteht.
Das heißt, du schließt natürlich nichts aus, aber die Pläne für all das, was wir jetzt da umrissen haben, sind nicht, dass du da jetzt 10.000 Euro DJs herbuchst.
Auch was das F-Wort, das wir vorhin angesprochen haben, soll natürlich ein Festival sein, das aus Kein Sonntag ohne Techno herauswächst oder beziehungsweise die Idee ist, dass es aus dem Brand herauswächst. Aber das langfristige Ziel oder die Vision ist da doch eher in Multigenre zu gehen. Muss jetzt nicht Hard Rock sein, aber es sollte schon irgendwie mit elektronischer Musik in Berührung kommen. Aber ich glaube, da ist man einfach breiter aufgestellt.
Mhm. Kommen wir jetzt ein bisschen zurück zu deinen vergangenen Podcasts. Mich würde ja interessieren, trauerst du dem draußen eigentlich noch nach, dass wir ja in den ersten Folgen hier diskutiert haben?
Ja, also je mehr die Daytime-Partys blühen in Wien, desto trauriger ist natürlich die Geschichte von der Pop-Up-Location. Grundsätzlich, ich glaube, die Idee war vielleicht auch etwas zu weit hervorgegriffen und vielleicht war der Bezirk auch noch nicht ganz bereit für solche Geschichten. Aber ich glaube, dass es einen wahnsinnig wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, wie sich Wien oder wie sich die elektronische Musikszene nach Corona entwickelt hat. Wir hatten ja doch, ich glaube, 15.000 oder 20.000 Besucher dort. Das war schon richtig massiv, auch mit dem Boiler Room gemeinsam. Also wir haben da schon einen ziemlich hohen Standard und einen richtig guten Level präsentiert, der international auch vergleichbar ist.
Würdest du sagen, Wien hat es den Veranstaltern unnötig schwer gemacht oder waren es auch ein bisschen hausgemachte Fehler?
Ja, ich glaube, das ist ein sehr langer Kaugummi, auf den man draufsteigen kann. Mhm. Aber tatsächlich, also ich glaube, die Regulierungen sind halt einfach die Regulierungen, die werden weniger gelockert werden. Also es wird immer tougher. Ich glaube, das hat einfach auch damit zu tun, selbst wenn man eine Location durch, ich weiß es nicht, Google Maps Recherche oder einfach Location Scouting findet, dann heißt es ja auch nicht, dass man A, den Eigentümer überzeugen kann, B, dann auch wirklich das in dem gewünschten Setup umsetzen kann und C, dass dann auch die Leute dahin fahren. Also ich glaube, das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, was wirklich Neues auf die Beine zu stellen.
Du bist ja ausgesprochen erfolgreich und ich weiß, viele Promoter reden ungern über Misserfolge. Redest du eigentlich auch gerne über Misserfolge oder ist das Teil des Geschäfts?
Ich glaube, das ist super wichtig, da auch ein bisschen zu reflektieren, und es ist auch wichtig, das Feedback einzuarbeiten. Also Kobenzl ist ein gutes Beispiel. Es hat einfach gedauert, eine Fläche herzunehmen und ohne Erfahrungswerte da auf den Level, den wir jetzt da oben veranstalten, zu kommen. Da braucht es einfach auch, sage ich jetzt mal, Fehltritte, und da braucht es Feedback. Und solange man das gut einarbeitet und sich Gedanken darüber macht, wie man das besser umsetzen kann, dann ist, glaube ich, einfach auch alles gut. Ich glaube, es ist viel schwieriger oder schlimmer, dann zu sagen, ja, Fehler habe ich gemacht und das Ding begrabe ich. Ich weiß es nicht, aber da haben wir auch einen ganz anderen Zugang dazu. Wir versuchen, die ganzen Projekte langfristig aufzustellen. Und ja, da braucht es halt auch einfach immer wieder eine Stellschraube, an der man nachdreht.
Ganz sicher. Würdest du sagen, dass du schon einen großen Flop geliefert hast oder eine Entscheidung, die du heute ganz anders treffen würdest?
Ja, wir haben lustigerweise über die Frage gegrübelt. Und es gibt tatsächlich ein Weihnachtsfest von KSOT, das war 2017. Da waren 23 Besucher, 19 davon waren Freunde.
Okay, apropos Weihnachten, du machst ja auch immer noch gern diese ganzen so ein bisschen Weihnachtsmarkt. Das sind ja eher so karitative Geschichten. Die gibt es ja weiterhin, oder?
Genau, also wir haben im Pavillon, ich würde mal sagen, dreimal in der Punsch-Saison einen, ich sage jetzt mal so eine Daytime-Party mit Punsch. Das baut auch einfach wirklich auf Fun, Spaß haben, Punsch trinken und einfach Freunde schnappen und vorbeikommen auf. Das ist jetzt natürlich nicht das größte Ding, wo wir jetzt wirklich viel Production-Arbeit leisten müssen, aber es ist einfach wahnsinnig lustig, und wir sehen es einfach, weil der Pavillon so intim ist, dass da einfach die Stimmung insane geil sein kann.
Aber der Volksgarten Babylon ist lustigerweise auch eine Veranstaltung, bei der nicht jedem alles gelungen ist.
Genau, also wir haben ja uns auch ein bisschen herumexperimentiert, einfach weil wir gesehen haben, der Pavillon ist eigentlich cool mitten in der Stadt, aber er ist nicht einfach zu bespielen. Also er liegt zwar zentral, aber er liegt dann doch auch nicht so zentral. Also man kommt dann da auch nicht sofort vorbei, und es braucht doch auch schon viel Überzeugungsarbeit bei den Gästen, sie da hineinzubekommen. Weil es ist ja eigentlich ein Café. Und für ein Kaffeehaus Eintritt zu bezahlen ist immer sehr schwierig, das würde ich ja auch nicht machen. Und dementsprechend ist es auch schwierig, den Absatz vom Dienstag wirklich vernünftig beleben zu können.
Genau, dem Dienstag ist es gelungen, haben wir auch schon öfters gesprochen hier, das große Phänomen Technocafé. Alle anderen haben da das eine oder andere Mal Probleme gehabt. Was ist eigentlich die größte Herausforderung für Veranstalter in den nächsten 10 Jahren? Du hast selber gesagt, Wien, die ganze Szene hat sich so wahnsinnig verändert. Was glaubst du?
Ja, also ich kann, wie gesagt, eigentlich mehr nur aus unserer Perspektive, die doch recht location-getrieben ist, erzählen. Und es ist wahnsinnig schwierig, Locations aufzutreiben eigentlich gar nicht, aber die dann auch wirklich so veranstaltungsfit zu machen, dass da problemlos veranstaltet werden kann. Und das aber auch langfristig. Also ich glaube, es ist grundsätzlich schwierig, mit was Neuem zu kommen, dass sich das dann auch beständig sein soll, weil es ist im ersten Step immer, wird das relativ kritisch betrachtet. Also ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr große Hürde, und ich glaube, das wird auch eine der größten Herausforderungen in den nächsten Jahren.
Es schließen ja Clubs, heißt es überall. Übrigens in Wien schließen sie gar nicht. Da kommen immer mehr und mehr und mehr. Noch hat kein einziger geschlossen, aber die Mieten steigen, die Leute gehen weniger feiern. Sie trinken vor allem viel weniger Alkohol, merke ich auch als Weinhändler. Ist das eine Schrumpfkrise oder einfach Wandel? Und profitierst du da vielleicht davon, weil du immer was Spezielles machst?
Ich glaube natürlich, die aktuelle Wirtschaftslage ist einfach sehr schwierig, und es sitzt einfach der Geldbeutel enger bei den Leuten. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz logischer Schritt auch bei vielen. Das kann man ja von sich selbst sehr gut ableiten. Wenn es einfach nicht so locker dahin geht, dann suche ich mir meine Sachen auch gewählter aus und pick mir dann vielleicht das eine oder andere Event heraus und freue mich da auch einen Monat darauf und habe da mit Freunden einen großen Spaß und eine tolle Zeit, und gehe dann nicht mehr in der Häufigkeit immer wieder und immer wieder in einen oder mehrere Clubs oder Veranstaltungen.
Trifft man dich überhaupt abseits deiner eigenen Events noch in Clubs?
Ja, sehr ausgewählt, würde ich sagen, aber das hat einfach auch damit zu tun, dass...
Dass das jetzt schon richtiger Business ist, oder?
Es ist tatsächlich wir haben eine Zeit, die vielleicht etwas ruhiger ist, das ist so der Februar bei uns, und dann geht es eigentlich wirklich Zug um Zug mit den Veranstaltungen los. Es gibt eigentlich gar nicht so viel Möglichkeiten, da jetzt auch auszugehen, und es ist für uns natürlich auch, wir sind wahnsinnig viel auf Veranstaltungen, wir sind immer unter Leuten, und ich glaube, da ist es einfach auch mal angenehm und schön, die Zeit, wo es kein Event gibt, auch kein Event zu haben und nicht und keines zu besuchen.
Wie machst du das eigentlich dann bei zwei Events zugleich? Sagen wir jetzt Linz und Wien, da warst du in Linz damals, haben wir uns in Linz gesehen, da macht dann Wien wer anders.
Genau, also wir sind ja wie gesagt mittlerweile schon ein super, super Team und gut aufgestellt, was das angeht. Ich bin meistens bei den Locations, wo auch noch Überzeugungsarbeit, was die Location per se angeht, was die Behörden angeht, da bin ich meistens vor Ort, wenn es gerade darum geht, dass das niegelnagelneu ist bei der Tabakfabrik, wo auch jemand über die Pläne und die Konzepte sprechen muss, falls jemand von der Polizei oder von den Behörden vorbeikommt, da bin dann meistens ich und den Rest splitten wir uns auf.
In Wien, wo es selber von selber laufen kann, ja, kann dann wer anders.
Ich glaube, von selber ist kann man nicht sagen, weil gerade auch zu Halloween ist, sage ich mal, dass der ganze Veranstaltungsmarkt wahnsinnig umkämpft. Die Otterkringer Brauerei ist mit irrsinnig viel Aufwand zu betreiben und wir legen auch dann, wenn es gerade zu mehreren Projekten an einem Tag kommt, die Logistik und alles, was die Production angeht, so aus, dass wir zwei Tage davor vielleicht in dem einen Location aufbauen und dann den zweiten Tag in der anderen Location nutzen. Also wir müssen uns da schon auch logistisch gut verteilen und strategisch gut verteilen, damit das klappt, aber mit genug Vorlaufzeit.
Glaub das. Schaust du eigentlich viele weltweit Festivals an? Bist du der nach Tulum fliegt, nach Ibiza, zum Burning Man?
Ich war tatsächlich auf keinen von diesen Events. Ich war auch noch nie in Ibiza. Vielleicht sollte ich mir das tatsächlich mal anschauen.
Noch nie?
Ich war noch nie in Ibiza.
Ja. Ja, super.
Also ich war noch nie in Ibiza und Tulum wird mich jetzt gar nicht so reizen. Ich würde dann vielleicht tatsächlich eher mal zum Deckmantel fahren. Das würde mich musikalisch auch mehr abholen.
Ja, mich auch.
Und ich glaube, dann sind es auch eher so die Veranstaltungen, die jetzt vielleicht nicht so obviously sind. Wir waren vergangenen Sommer am Geburtstag von einem meiner besten Freunde, dem Felix, gefeiert in Kroatien unten beim Defected. Das ist ein Festival, da sind, ich würde mal sagen, der Altersdurchschnitt sind irgendwie 40. Lauter Briten, und da spielt's Disco den ganzen Tag. Und das ist halt auch ein Konzept, und das man so nicht so oft findet, weil ja, genau. Drei Tage, vier Tage lang nur Disco zu hören, das gibt es halt auch nicht so oft.
Da habe ich ja auch schon öfters gesagt, dass man in Wien und auch in Deutschland wahrscheinlich in den Jahren nach Corona zu sehr den Kniefall vor der jungen Szene gemacht hat. Man hat plötzlich alle auflegen lassen, die gerade einmal den ersten Stick gekauft haben und ein bisschen die älteren Leute vergrault damit, die sich jetzt verzweifelt ihre Nischen suchen müssen. Bei dir wahrscheinlich auch ähnlich, nehme ich an, oder?
Ja, also natürlich, wir versuchen gerade was die Künstlerinnen angeht, bei den Veranstaltungen auch immer wieder frischen Wind reinzuholen. Und ich glaube, da muss man auch einfach super flexibel sein. Man muss einfach sehen und erkennen, was wollen die Leute da draußen. Und da darf man nicht zu stur sein und auch nicht zu engstirnig denken. Und ich glaube, da muss man sich einfach auch im gewissen Maße öffnen. Nicht für alles, aber das, was Qualität hat, da sind wir auf jeden Fall immer offen und freuen uns.
Qualität hat auch, und da hole ich jetzt einmal den Matthäus noch schnell rein, das große Festival, wo du ja auch immer wieder mal dabei bist mit deiner Floor Hosting, Paradiesgarten. Du bist Produktionsleiter dort, oder? Production Manager, wie nennt man das?
Ja, ich kümmere mich um Operations Agenten,
genau. Und da hat man ja, und beim Benny bist du natürlich auch dabei.
Beim Benny auch, genau.
Und da sieht man ja, wenn man das Line-Up anschaut, heuer, da hat sich einiges getan. Kannst du uns nur vielleicht kurz sagen, warum die da so arg aufgerüstet haben? Wird das größer werden, das Paradiesgarten?
Naja, es wächst von Jahr zu Jahr, der Zuspruch ist groß und ich glaube mit dem Line-Up ist auch eine gute Richtung gewählt worden, die Zuspruch findet.
Die Zuspruch findet auch in einer wunderschönen Location. Da wirst aber du wahrscheinlich nicht noch extra was machen, oder? Das bleibt denen.
Genau, nein, also das Schloss ist tatsächlich, also da muss man auch wirklich den Hut ziehen. Da haben Gilles, Felix und die ganze Crew um das Festival haben da einfach ein Wahnsinnsding gebaut und gemacht und das hochskaliert. Und das ist die Location vom Festival und das soll es auch bleiben.
Ab wann, glaubst du, wird eigentlich Expansion zum Risiko? Bist du da, hast du dir über das auch schon mal Gedanken gemacht?
Ja, ich glaube, da muss man sich auch, da muss man sich damit auch auseinandersetzen, weil je größer der Veranstaltungsbrand wird, natürlich desto größer ist auch das Community-Feedback, was wir bekommen. Also wir haben mittlerweile, ich würde mal sagen, täglich Nachrichten oder ja, sind es keine schlechten Nachrichten, aber auch irgendwie, hey, habt ihr mal das überlegt oder wollt ihr nicht mal da was machen? Also da kommt schon auch viel rein. Vieles betrifft natürlich auch einfach den Brand per se. Hey, das ist jetzt voll Kommerz und was ist jetzt mit den Partys, die es früher mal gegeben hat? Ich sage jetzt mal im Maurerwald oder bei einem Steinbruch.
Aber ich glaube, Grazer DJ hat ja auch einmal brav drauf losgehetzt.
Ja, ich glaube, man muss sich auch... wie gesagt, wir sind da super flexibel, was einfach die musikalische Entwicklung angeht und müssen uns, wie gesagt, auch immer an die Locations anpassen. Dementsprechend muss man da auch das Ganze sportlich sehen und sagen, die Sache wächst und man muss einfach mit dem Feedback, was reinkommt, umgehen. Und ich glaube, wie gesagt, wir verwerten das Feedback ja auch und für uns ist das super wichtig. Sonst würden wir wahrscheinlich auch nicht da sein, wo wir sind.
Und bei der hohen Schlagzahl passieren natürlich auch manchmal, sagen wir mal, Dinge, die nicht so geplant waren. Und jetzt beginne ich bei dir mit der Abschlussrunde. Die ist jetzt neu in meinem Podcast. Und ich bitte um kurze Antworten.
Okay.
Ja. Einen Moment, wo du dachtest, jetzt ist alles vorbei.
Tatsächlich, wie ein Sturm aufgezogen ist und wir das Arena-Gelände geräumt haben.
Ah ja, genau. Wofür wirst du am meisten kritisiert und ist das berechtigt?
Ich denke, tatsächlich betrifft das so ein bisschen den Begriff Techno, der doch relativ dehnbar ist in meinen Augen. Und wie gesagt, wir sind da eigentlich recht flexibel und passen uns an das an, was sozusagen die Community und die Audience auch wirklich hören will.
Wenn du eine Sache in der Wiener Clubszene ändern könntest, was wäre diese?
Ich glaube, ein bisschen so diese Ellbogen-Taktik oder dieses Ellbogenfahren abschaffen. Wir sind, wie gesagt, wir haben auch, nachdem wir, sage ich jetzt auch nicht mal so präsent sind in der Szene, also wir bewegen uns ja auch, versuchen eigentlich eher den Brand für sich aufzustellen und eigentlich gar nicht so, es braucht nicht unbedingt das Gesicht von mir oder der wirklich da jetzt steht und sagt, ich mache das. Und dementsprechend versuchen wir da den Brand mehr in den Vordergrund zu stellen.
Welchen Satz kannst du nicht mehr hören?
Warum ist das so leise?
Der war gut. Ist Techno für dich eigentlich noch genauso aufregend wie früher?
Es ist eher spannend zu sehen, wie die musikalische Reise sich entwickelt hat. Ich kann mich noch erinnern, ich habe die ersten, sage ich jetzt mal, unsere kleinen Waldpartys, die es da gegeben hat, ist minimal gelaufen. Das war minimal Techno. Das war, auch wenn man es jetzt retrospektiv betrachtet, relativ zach. Und ich glaube, jetzt ist es einfach viel energiegeladener. Die Leute wollen einfach diese aufbauenden Peaks. Und ich glaube, das hat sich einfach auch durch die ganze Social-Media-Welt und musikalische Wahrnehmung auf Instagram und TikTok vollkommen verändert. Und das ist natürlich spannend zu beobachten. Es ist nicht immer was dabei, was mir auch persönlich gefällt, aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden.
Und wo siehst du dich in 5 Jahren? Immer noch tief in der Szene?
Also tatsächlich versuchen wir natürlich gerade mit über den Brand Kein Sonntag ohne Techno immer weiter ins Agenturgeschäft einzusteigen. Also es gibt quasi unsere, sage ich jetzt mal, den B2C-Arm, wenn man es so kommerziell betrachten will, wo wir Eigenformate haben, aber wir bedienen ja auch Kundenprojekte, wo wir Sachen, Spezialkonstruktionen machen und bauen. Wir steigen mit dem Jahr jetzt final in das Messegeschäft ein und versuchen das auch noch ein bisschen größer auszurollen. Und in 5 Jahren soll es auf jeden Fall eine Agentur sein, mit der man, sag ich mal so, multidimensional alle möglichen Sachen, die spannend sind, abdecken kann.
Messe für was?
Eine Messe für Käse.
Käse. Da brauchst du dann Wein. Das waren die Schlussworte.
Quatsch mal gleich.
Kein Sonntag ohne Antworten. Lieben Dank, lieber Benny. Matthäus, es war ein, du hast nur wenig gesagt, aber du hast aufmerksam zugehört. Danke auch für deinen Besuch. Ich würde sagen, es war sehr, sehr ausführlich und ich nehme mir jetzt einfach einmal die Frechheit heraus und verlose 2 Tickets für das Event am Krobenzl im Mai.
Ja, sehr
darf
gerne.
Man das machen?
Ja, selbstverständlich.
Da haben wir hoffentlich nicht die ganz strengen Probleme. Alle, die bisher zugehört haben, schreibt uns auf den üblichen Kanälen und ihr bekommt 2x1 Tickets. Das werde ich dann dem lieben Benny weiterleiten. Allen, denen der Podcast gefallen hat, ihr könnt ihr bewerten, ihr könnt mir Sterne geben. Er ist überall anzuhören, wo es Podcasts gibt. Und natürlich sind auch alle alten Folgen noch nachzuhören. Auch die mit dem Benny aus den vergangenen Jahren, wo er noch erzählt hat, wie der Werdegang war und als wir noch über das Draußen geredet haben. Vielen Dank für eure Zeit.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ja.
In zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.